weiter mit den Folien. Ich wollte Ihnen von den verbleibenden Folien aus diesem Foliensatz nur noch die eine hier zeigen. Es kommen da noch, eben nach den übersprungenen Folien, kämen jetzt noch welche zum Thema Deadlock-Verhinderung. Und die ersten drei beschäftigen sich eben damit, was man tun kann, um die ersten drei Deadlock-Bedingungen irgendwie zu verhindern. Und im Wesentlichen steht da drauf nichts. Ja. Man kann nichts dagegen tun, weil das ist halt so. Beim zyklischen Warten kann man aber was machen. Und zwar ist es etwas, was man auch wirklich tut in solchen Situationen. Man versucht, die Ressourcen in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Wie die genau aussieht, ist egal. Die werden einfach irgendwie durchnummeriert. Und dann ist eine Anforderung, dass grundsätzlich Ressourcen immer nur in dieser Reihenfolge, wie man sie angeordnet hat, angefordert werden dürfen. Ja, wenn wir also als kleinstes Beispiel wieder dieses Minimalbeispiel nehmen, zwei Prozesse P und Q, Ressourcen A und B, da hatten wir das Problem, der eine hat Log A, Log B gesagt und der andere hat Log B, Log A gesagt, in umgekehrter Reihenfolge. Erinnern Sie sich an dieses Einführungsbeispiel. Ja? Und dann entstand eben die Situation, der erste hat A gekriegt, der zweite hat B gekriegt und dann sind beide stehen geblieben, weil sie jeweils die andere noch haben wollte. Das Ganze in eine Reihenfolge bringen heißt jetzt, ich sage zum Beispiel, Ressource A steht vor Ressource B und ich verlange, dass wenn ich mehrere davon brauche, ich die in der richtigen Reihenfolge anfordere. Das heißt, dann müssen beide Prozesse Log A, Log B sagen. Schon das erste Log kriegt nur einer von den beiden. Und der das gekriegt hat, der kann dann auch das zweite kriegen. Ja? Und dann kann kein Deadlock mehr entstehen. Wenn Sie das also hinkriegen in der Form, dass Sie diese Ressourcennummerierung machen und dann darauf achten, an allen Stellen, wo Sie diese Logs praktisch aufrufen, dass Sie die immer in richtiger, also in gleicher Reihenfolge anfordern, dann kann nichts mehr schiefgehen. Dann können Sie damit Deadlocks wirkungsvoll verhindern. Ja? Und auf der nächsten Folie ist jetzt noch begründet mit einem Beweis, das werde ich jetzt nicht mehr durchgehen. Das können Sie sich mal anschauen, wenn Sie mögen. Da wird praktisch Beweis durch Widerspruch gemacht, also es wird angenommen, obwohl man richtig vorgegangen ist, kann es trotzdem zu einem Deadlock kommen. Und wenn das so ist, dann muss es ja so einen Kreis geben. Ja, das haben wir ja gesehen. Und dann wird man sehen, dass letzten Endes daraus ein Widerspruch folgt, dass es also diesen Kreis gar nicht gegeben haben kann. Das heißt, die Annahme, dass es einen Deadlock gegeben hat in dieser Situation, die war gar nicht möglich. Okay, das war das Deadlock-Thema. Dann starten wir jetzt mit dem letzten Thema, was wir im Rahmen der Vorlesung behandeln werden, nämlich Speicherverwaltung. Und das ist jetzt gegenüber zum Beispiel der Darstellung in einem Buch über Betriebssysteme auch eine etwas verkürzte Darstellung, weil ich mich auch an die zu Ende gehende Zeit einfach ein bisschen anpassen musste. Und ich möchte im Wesentlichen Ihnen zeigen, wie dieses Paging-Verfahren funktioniert, mit dem praktisch alle modernen Betriebssysteme heute den Speicher verwalten, also sogenannte virtuelle Speicherverwaltung mit Paging machen. Dazu ein bisschen zur Motivation. Das ursprüngliche Problem, weswegen man dann sowas wie Paging sich ausgedacht hat, war, dass man, wenn man mehrere Programme lädt, irgendwie der Platz im RAM einfach zu knapp wird. Ja? Es kann schon passieren, dass ein einzelnes Programm zu groß für den Arbeitsspeicher ist. Das war bei frühen Computern so, die irgendwie mit ein paar Kilobyte RAM nur ausgestattet waren. Die hatten halt das Problem, dass schnell Anwendungsprogramme so groß geworden sind, dass ein einzelnes Programm schon nicht mehr in den Speicher passte. Und damals waren erste Ansätze, das Problem zu beheben, sogenannte Overlay-Programmierung. Und Overlay heißt, dass man das Programm praktisch künstlich in mehrere Komponenten aufgeteilt hat und dann, je nachdem, was man gerade brauchte, diese Sache dynamisch nachgeladen hat. Also man hat nicht das ganze Programm in den Speicher geladen, sondern praktisch nur so eine Startroutine, die vielleicht ein Menü präsentiert hat. Und wenn man dann gesagt hat, Kundenverwaltung oder sowas, dann hat es ein Modul, einen ausführbaren Modulteil Kundenverwaltung nachgeladen. Dann konnte man damit arbeiten. Dann hat man das wieder verlassen, kam wieder ins Menü. Und wenn man dann irgendwas anderes wollte, dann wurde entsprechend ein anderer Teil nachgeladen. Und um diese Aufteilung musste sich halt der Programmierer kümmern. Das gab es zum Beispiel in Turbo Pascal, was so Ende der 80er eine der am weitesten verbreiteten Sprachen war, also Pascal die Sprache, Turbo Pascal das Produkt. Und da hat man das so gemacht, dass man eben Prozeduren, das ist sowas wie eine Funktion in C oder Java, dass man die mit dem Schlüsselwort Overlay versehen hat. Ja, und dann hat man mehrere solche Prozeduren oder Funktionen gehabt, die alle als Overlay gekennzeichnet waren. Und der Compiler hat daraus eine ausführbare Datei gemacht, projekt.com, das wäre heute eine .exe-Datei. Ja, und zusätzlich für jedes Overlay praktisch einen eigenen binären Blob, der irgendwie nachladbar war. Und diese eigentlichen Funktionen, die waren eben nicht Teil in diesem ausführbaren Programm. Und man ist dann hingegangen, man hat das Programm gestartet, ja, es wurde geladen ohne dieses Overlay-Zeug. Alles, was nicht explizit als Overlay-Prozedur definiert war, das war darin enthalten. Das konnte also direkt ausgeführt werden, ja, zum Beispiel eben das, der Teil, der irgendwie so ein Menü anzeigt. Und dann hat man über das Menü zum Beispiel die Funktionen aufgerufen und da war dann ein Mechanismus drin, das kompilierte Programm hat praktisch gesehen, wenn ein Sprung in diese Unterfunktion erfolgt, dann muss erst der Teil nachgeladen werden. Dafür war hier ein Bereich im Hauptspeicher praktisch reserviert für diese Overlay-Prozeduren. Die wurden dann nachgeladen und dann konnte da reingesprungen werden.
Ja? Das hat man damals gemacht, weil das Betriebssystem noch kein Agent mit an Bord hatte, wie zum Beispiel MS-DOS oder
ja, weil die vor allem die Prozessoren sowas nicht konnten. Für Paging braucht man Unterstützung im Prozessor. Und Turbo Pascal ist ja aus der Zeit der Homecomputer auch, also das lief auch auf einem Rechner mit Z80 Prozessor drin zum Beispiel. Und der hatte halt keinen Mechanismus für sowas. Ja. Weil, wie wir nachher sehen werden, Paging bedeutet, dass man sogenannte virtuelle Speicheradressen hat. Und dafür braucht man eben sogenannte Memory Management Unit. Das ist ein Teil des Prozessors, der praktisch Adressen umrechnet. Ja, also Sie stellen eine Anforderung, gib mir den Inhalt von Adresse X und tatsächlich kriegen Sie irgendwas ganz anderes. Und dafür sorgt eine Komponente in der CPU. Ja, und wenn eben jetzt von einer Overlay-Prozedur in eine andere gewechselt werden wollte, dann wurde praktisch der Teil rausgeschmissen, der vorher benutzt wurde, und stattdessen die andere Overlay-Prozedur nachgeladen. Also Sie können sich vorstellen, relativ umständlich, wenn man häufig hin und her gesprungen ist zwischen diesen verschiedenen Prozeduren. Aber es war eben eine Möglichkeit, Programme zu erstellen, die als Gesamtprogramm größer waren als der Hauptspeicher. Und letzten Endes ist es so eine Art Swapping. Ne? Es werden Teile werden irgendwie auf Platte ausgelagert, beziehungsweise von der Platte dann wieder nachgeladen, nach Bedarf, so wie man sie gerade braucht. Und das hat man dann etwas professioneller eben in Form von Paging umgesetzt. Und da ist die Idee, dass man einen virtuellen Speicher anbietet, in den das ganze Programm reinpasst. Virtueller Speicher heißt, der ist erstmal unabhängig vom physikalischen Speicher. Auf einer 32-Bit-Architektur kann zum Beispiel jedes Programm 4 GB virtuellen Speicher kriegen, auch wenn sie nur 1 GB RAM in den Rechner eingebaut haben. Ja? Und das bedeutet, aus Sicht von dem Programm hat es wirklich diese 4 GB. Also das kann dann zum Beispiel sagen, ich mache jetzt mal ein Array dynamisch, was halt 3 GB füllt. Ja, weil ich einfach so viele Einträge irgendwie erzeuge. Also irgendein großes Struct habe ich, was an sich schon groß ist und davon ein riesiges Array. Dann haben sie schnell 3 GB voll im Prinzip. Und das Programm kann jetzt einfach diese Speicheradressen verwenden von 0 bis 4 GB minus 1. Ne, diese ganzen Adressen und liest und schreibt da völlig drin rum, obwohl gar nicht dieser Speicher tatsächlich vorhanden ist und obwohl vielleicht noch weitere Programme auch im System aktiv sind, die dieselbe Sicht haben, die auch glauben, sie haben irgendwie so einen kompletten 4 GB großen Block. Ja, die meisten Programme werden das natürlich nicht machen, die reservieren halt dynamisch den Speicher, den sie brauchen, das sind da vielleicht nur ein paar Kilobyte plus der Programmcode, aber theoretisch hätten sie alle die Möglichkeit, sich bis auf 4 GB auszudehnen. Das passt natürlich so nicht rein und deswegen muss man schauen, wie man diese virtuelle Speicherverwaltung irgendwie hinkriegt. Und das ist eben das Paging-Verfahren, die Idee dahinter ist folgende. Dieser virtuelle Adressraum, den wir dem Programm anbieten wollen, den teilen wir in sogenannte Seiten auf. Eine Seite ist einfach ein Block ja, gedachter Speicher. Wir haben irgendeine feste Seitengröße, die wird oft durch die CPU-Architektur vorgegeben. Das kann irgendwas zwischen einem halben und 8 Kilobyte sein. Sollte auf jeden Fall immer eine Zweierpotenz sein, damit man vernünftig rechnen kann. Und gleichzeitig wird auch der verfügbare Hauptspeicher, also das echte physikalische RAM, wird ebenfalls in solche Blöcke aufgeteilt. Die nennen wir dann Seitenrahmen oder Pageframes im Englischen. Ja. Und die Idee ist jetzt, die Seitenrahmen, das ist das, was ja als Ressource wirklich verfügbar ist, also der tatsächliche vorhandene Speicher. Und die Rahmen sollen jetzt die Seiten aufnehmen können. Ja, wir wollen also eine dynamische Zuordnung machen, dass wir sagen, eine bestimmte Seite sitzt gerade in einem bestimmten Seitenrahmen. Und dabei muss die Reihenfolge nicht unbedingt so sein, wie sie logisch im Programm ist. Ja, das Programm fängt irgendwie bei einer Adresse 0 an. Adresse 0 liegt in der ersten Seite, dann praktisch 0 bis 1 Kilobyte, sagen wir mal, wenn die Seitengröße 1 Kilobyte ist. Und danach fängt die zweite Seite an. Also schon mit der Adresse 1024, ja, bis 2047 ist ja dann die zweite Seite, von 2048 bis 3000 irgendwas ist die dritte Seite und so weiter. Und tatsächlich sind diese Seiten vielleicht irgendwo wild verteilt im physikalischen Speicher gerade abgelegt. Und dann brauchen wir natürlich irgendwie eine Art Zuordnung. Ja. Und das heißt also, aus Sicht einer Anwendung haben wir einen linearen und zusammenhängenden Adressraum. Es gibt da also keine Lücken irgendwie dazwischen. Man kann nicht sagen, ich habe die ersten paar Megabyte und dann habe ich eine Lücke, da darf ich nicht reinschreiben oder sowas und dann geht es weiter mit dem nächsten Block. So ist es nicht, sondern man hat immer einen zusammenhängenden Bereich, den man praktisch ansprechen kann. Und der wird aber umgesetzt völlig willkürlich, ja, über eine Zuordnung von Seite zu Seitenrahmen. Wir sehen das gleich auch nochmal grafisch. Und was das Betriebssystem jetzt macht, das muss praktisch den gesamten Überblick über alle Seitenrahmen haben und irgendwie wissen, welche Seitenrahmen gerade frei sind. Und wenn jetzt ein Programm läuft, also ein Prozess ausgewählt wird und der greift auf irgendeine Adresse zu, dann muss das umgesetzt werden auf den passenden Seitenrahmen. Da könnte es passieren, dass die Seite vielleicht gerade gar nicht im Speicher ist, ja, weil die noch nie benutzt wurde und diese Zuordnung zu irgendeinem Speicherrahmen im physikalischen Speicher noch gar nicht erstellt wurde. Jetzt müssen wir irgendwie die tatsächliche Speicheradresse rausfinden können. Wenn wir also im Programm eine virtuelle Adresse benutzen, ja, dann ist ja nicht direkt klar, wie das ist. Wir haben gesagt, es gibt irgendwo diese Zuordnung, Seite zu Seitenrahmen, über die man das rausfinden kann. Und das muss ja praktisch immer dynamisch passieren, während das Programm läuft. Und das Programm soll auch nicht damit belästigt werden, sich da irgendwie selber drum zu kümmern. Das heißt, das muss die Hardware machen. Und das ist genau diese Komponente von modernen Prozessoren, die sich Memory Management Unit, ja, also Speicherverwaltungseinheit nennt. Die verwaltet praktisch eine Tabelle, über die die Zuordnung von Seite zu Seitenrahmen gegeben ist. Und die berechnet dann automatisch die richtige physikalische Adresse. Und das Schöne dabei ist, dass es dadurch sehr einfach wird, Hauptspeicher zu vergeben. Ja.
Das, was dann nicht im Hauptspeicher ist, ist dann in der Auslagerungsdatei,
oder? Genau, ja. In der Auslagerungsdatei unter Windows, unter Linux in der Auslagerungspartition, die da Swap-Partition heißt, in jedem Fall auf Festplatte irgendwo. Oder es gibt es noch gar nicht. Wenn Sie Bereiche haben, die Sie gerade dynamisch erst erzeugt haben, ja, indem Sie mit Free irgendwie sich Speicher beholt haben oder Sie haben New irgendwas in der Methode gemacht, um ein neues Objekt zu erzeugen. Solange Sie da noch nicht reingeschrieben haben, gibt es das vielleicht noch gar nicht. Ja, es gibt zwar prinzipiell die Adresse dafür, die virtuelle Adresse, aber es ist noch gar nicht physikalischem Speicher zugeordnet. Erst wenn Sie es das erste Mal benutzen, dann stellt man praktisch fest, hoppla, es gibt ja gar keine Zuordnung, also es gibt das Ding noch gar nicht und dann wird ein Seitenrahmen dafür vergeben. Ja, und der Anwendungsentwickler, der muss sich praktisch nicht darum kümmern, sondern der kann einfach fröhlich mit den Standardbetriebssystemfunktionen neuen Speicher anfordern. Ja, wenn man jetzt objektorientiert programmiert, dann hat man eben immer diese New-Aufrufe, um irgendein neues Objekt zu erzeugen. Da hat man ja dynamische Speicherverwaltung und ansonsten gibt es diese Alloc-Funktionen, mit denen man einen Speicherbereich beliebiger Größe einfach reservieren kann, den man dann anschließend verwenden kann. Also falls Sie in C programmieren, da gibt es diese mAlloc-Funktion, Memory Allocation. Da können Sie sagen, ich will ein Array von Integers haben, mit 1000 Integers sollen da drin sein und dann kriegen Sie praktisch genau den Platz, den Sie dafür brauchen. Und ja, aus Sicht der Anwendung ist es eben so, dass das einfach praktisch hinten an die schon bisher verwendeten Adressen drangehängt wird. Das geht dann linear weiter. Wenn Sie dann kurz danach nochmal mAlloc sagen und noch mehr Speicher anfordern, dann kriegen Sie die Adressen, die direkt dahinter stehen, bis Sie irgendwann an die 4 Gigabyte-Grenze stoßen, wo dann Schluss ist, also auf dem 32-Bit-System. Und das Betriebssystem muss jetzt natürlich gucken, dass es dann irgendwie dieses Mapping, diese Zuordnung von diesen virtuellen Seiten auf die physikalischen Rahmen, dass es die entsprechend aktualisiert. In der Grafik wird es vielleicht besser deutlich. Wir haben einen virtuellen Adressraum, der beginnt mit einer Seite 0, Seite 1, Seite 2 und so weiter, so geht es runter. Und wenn Sie jetzt mehr und mehr Speicher irgendwie verwenden wollen, weil Sie immer neue Variablen dynamisch deklarieren, dann werden da halt unten Seiten dran gehängt. Ja, die oberen Seiten werden durch den Programmcode selber belegt werden, das heißt, das passiert schon beim Start des Programms, die sind dann direkt in Benutzung und unten drunter werden dann dynamisch für die Variablen, die sie erzeugen, weitere Seiten dran gehängt. Hier sehen wir jetzt den Hauptspeicher. Der Hauptspeicher ist in Rahmen unterteilt, die sind genauso groß. Also in einen Rahmen passt eine Seite genau rein, so ist das gemacht. Und die Zuordnung funktioniert jetzt so: Wenn Sie das Programm gestartet haben und das ist so groß, also das ausführbare Programm, dass es zum Beispiel die ersten drei Seiten benötigt, 0, 1, 2, dann wird das Betriebssystem versuchen, im Hauptspeicher irgendwo freie Rahmen zu finden. Und wenn es welche gefunden hat, dann packt es die Seiten da praktisch rein. Also hier ist zum Beispiel ein freier gefunden worden und dann hat man die Seite 0 da reingesteckt. Und jetzt muss man sich natürlich die Nummer, die Position irgendwie merken. Die Rahmen sind auch durchnummeriert, von 0 bis zum letzten Rahmen. Und hier haben wir jetzt die Seite 0 halt in den ersten, in den Rahmen 1 reingesteckt im Beispiel. Also müssen wir in eine Tabelle diese Information reinschreiben. Die sogenannte Seitentabelle, damit auch im Nachhinein man das Zeug noch wiederfinden kann. Das heißt, wir sagen, Seite 0 steckt in Rahmen 1. Die nächste Seite, da war gerade hier unten ein Slot frei, die haben wir hier unten reingepackt. Ja? Und dann noch eine weitere Seite, die steht jetzt eins drüber. Also die Reihenfolge ist hier irgendwie willkürlich. Das hängt einfach davon ab, in dem Moment, wo der Platzbedarf entsteht, liegt halt irgendein Szenario vor, welche von diesen Rahmen gerade in Verwendung sind und welche frei sind.
Ja? Ich glaube, der wird aber bei modernen Betriebssystemen automatisch defragmentiert, oder?
Das ist bei Hauptspeichern nicht nötig. Bei Festplatten haben Sie ein ähnliches Problem, dass Sie im Prinzip auch sagen, die Blöcke können in beliebiger Reihenfolge auf der Platte sein, die müssen nicht hintereinander sein. Und dann haben wir aber Fragmentierung und es ist besser, wenn die zusammenhängend sind.
Ich glaube, dass Windows automatisch den Speicher defragmentiert, also ich meine, das ist immer gelesen zu
haben. Also es hätte... Also es hat keinen Vorteil, das zu defragmentieren. Das hat keinen Vorteil. Bei der Festplatte hat es einen Vorteil, weil bei der Festplatte entstehen zusätzliche Seek-Zeiten. Wenn Sie jetzt die ersten paar Blöcke zusammen haben, dann eine große Lücke und dann kommen die nächsten, dann müssen Sie praktisch springen, wenn Sie sequenziell eine Datei lesen wollen. Das mag man nicht, weil dadurch das Lesen der Datei langsamer wird, dann versucht man, das zu defragmentieren, indem man es zusammenpackt. Beim Hauptspeicher macht man das nicht.
So hat man bei heutigen performanten Systemen mit viel Speicher dann immer noch die Situation, dass eigentlich Speicherbereiche freigehalten werden. Ich meine, das ist doch vergleichbar mit dem Kontext-Switch bei einer CPU. Ja? Wenn ich mir das Einlagern und Auslagern sparen kann, wieso tue ich es dann nicht? Dann mache ich ja meinen Hauptspeicher ganz voll oder bis auf ein Minimum voll.
Ja, also bei der Speichernutzung ist es so, dass zwei Wünsche, die man an Betriebssystemen hat, da gegeneinander arbeiten. Das eine ist, dass sie den normalen Speicherbedarf von Anwendungen möglichst gut befriedigen wollen, also den nach Möglichkeit einen Prozess komplett im Arbeitsspeicher haben, also nichts davon ausgelagert. Das ist ein Wunsch, den man hat. Andererseits gibt es aber den Zugriff auf Dateien und Dateien würde man gerne cachen. Das heißt also Zugriffe auf die Festplatte in der Erwartung, dass die nochmal stattfinden, dass man denselben Block nochmal lesen wird, wird man cachen im RAM. Ja, das heißt, Sachen, die Sie aus einer Datei gelesen haben, die bleiben als Kopie im Hauptspeicher in Form von einer gecachten Information erhalten. Das arbeitet natürlich gegeneinander. Wenn ich viele Prozesse im Speicher haben will, dann will ich eigentlich den ganzen Speicherplatz den Prozessen zur Verfügung stellen, dann habe ich aber keinen Cache. Das heißt, Zugriffe auf Dateien, wenn ich wiederholt dasselbe lese, sind langsam. Für Dateien macht man es in der Regel nicht, aber zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis, das Hauptverzeichnis von einem Dateisystem. Da muss man ja ständig reingucken. Jedes Mal, wenn man eine Datei öffnet, muss man diese Inhaltsinformationen auswerten, um festzustellen, wo liegt denn die Datei auf der Platte. Ja, also sowas wollen Sie permanent eigentlich im Arbeitsspeicher haben und nicht jedes Mal neu von der Platte laden. Das heißt, da arbeiten Sie dann von der Gegenrichtung und füllen den Arbeitsspeicher mit Zeug, was in Prozessen nichts nutzt. Ja, und das sind praktisch zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Das müssen Sie irgendwie ausgleichen. Deswegen gehen die meisten Betriebssysteme hin und halten einen gewissen Teil des Hauptspeichers frei für solche Cache-Daten. Ja, genauso, wenn Sie in eine Datei reinschreiben, dann hat man in der Regel gepuffertes Schreiben. Das heißt, ein Schreibzugriff wird nicht direkt an die Platte weitergegeben, sondern das Zeug landet in einem Puffer im RAM und wird irgendwann mal, ja, wenn es dem Platten-Scheduler praktisch günstig erscheint, wird es irgendwann dann mal zurückgeschrieben. Dann kann der Puffer wieder freigegeben werden. Aber auch da verwenden Sie Teile des Arbeitsspeichers eben für so eine Art Caching.
Aber trotzdem gibt es so das Szenario, dass irgendwo 80% meines Arbeitsspeichers frei sind und trotzdem extrem viel gepatcht wird. Auch wenn es erstmal nicht notwendig wäre, weil vielleicht gar keine Applikation läuft oder
ja, es gibt. Also es gibt noch die Möglichkeit, dass Sie Sachen, die aktuell im Speicher liegen, dass Sie von denen schon mal eine Kopie in den auf die Festplatte schreiben. So quasi vorauseilend, in der Erwartung, dass vielleicht irgendwann freier Speicher benötigt wird. Und wenn Sie dann wissen, die Information, die hier in diesem Rahmen drin steht, die habe ich schon auf Platte ausgelagert, dann können Sie diesen Bereich sofort freigeben und sofort für irgendwas anderes verwenden. Ja, deswegen hat man auch schon dann Inhalte im Paging-Bereich, in der Auslagerungsdatei, wenn man eigentlich noch gar nicht den Speicher komplett ausgenutzt hat. Ja. Und was Sie jetzt eben sehen, dadurch entstehen hier natürlich irgendwelche Lücken und die können von anderen Prozessen verwendet werden. Also entweder vom selben Prozess, wenn der dynamisch wächst, wenn der größer wird und weitere Seiten braucht, dann werden hier weitere Rahmen praktisch verwendet, um diese Seiten aufzunehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, dass Sie einfach noch mehr Prozesse haben, die natürlich auch irgendwo hier im Hauptspeicher liegen müssen. Und die können nicht einen bereits benutzten oder besetzten Slot verwenden, ja, sondern die liegen dann hier in den anderen Rahmen. Und das heißt also, dass jeder Prozess seine eigene Seitentabelle hat. Ja, weil für jeden Prozess ist die Zuordnung anders. Was dem ersten Prozess seine Seite 0 ist, wo die physikalischen oder die virtuellen Speicheradressen 0 bis 1024 oder bis 1023 drin liegen, ja, das ist hier über dessen Seitentabelle auf den ersten Rahmen abgebildet. Das entspricht dann praktisch den physikalischen Adressen 1024 bis 2047. Ja, das, was hier in dem Block liegt. Irgendein anderer Prozess, der hat hier auf der rechten Seite auch seinen virtuellen Adressraum und über eine andere Seitentabelle, über dessen Seitentabelle, hat der die Zuordnung, die Seite 0 liegt im Rahmen 7. Der Rahmen 7, das wäre der hier unten, ja, und dann hätten wir da unten drin die Seite 0 von diesem anderen Prozess. Ja, also man kann das aus zwei Perspektiven sehen. Man kann sich den Hauptspeicher angucken und sagen, was für Inhalte habe ich denn hier in den Rahmen drin? Dann kriegt man praktisch immer eine Information, wie hier drin liegt Seite 0 von dem Prozess P1. Ja? Und unten im Rahmen 7 liegt Seite 0 von dem Prozess P2, den ich irgendwo anders habe. Das ist relativ unpraktisch. Also so eine Datenstruktur gibt es nicht. Es gibt keine Liste, wo praktisch alle Rahmen verzeichnet sind und dann die Zuordnung gemacht wird, Seite und Prozess. Sondern man macht es andersrum, man verwaltet für jeden Prozess eine solche Seitentabelle. Und daraus ergibt sich natürlich, wenn ich jetzt rausfinden will, was ist ein freier Rahmen, dann kann ich entweder durch alle Seitentabellen durchgehen und die praktisch aufnummerieren, also alle Rahmennummern, die dort auftauchen, die sind belegt und die, die nirgendwo auftauchen, die sind frei. Oder was man stattdessen macht, man verwaltet nur die Information, ist ein Rahmen frei oder nicht, für den gesamten Speicher. Das kann man nämlich über ein einzelnes Bit machen. Wenn ich speichern will, welche von den ganzen Rahmen frei sind und unfrei, das ist ja eine 0-1-Geschichte, dann lege ich einfach einen Bitvektor an und da steht vorne eine 0 drin dafür, dass dieser Rahmen hier frei ist, dann kommt eine 1 dafür, dass der belegt ist, dann wieder eine 0 und so weiter. Da kann man relativ schnell dann drin suchen und ist auch leicht zu aktualisieren. Ja, das heißt also, diese Adressen, die das Programm verwendet, die sind irgendwie nicht echt. Ja, das sind nur virtuelle Adressen, die zunächst mal nichts mit den Hauptspeicheradressen, den tatsächlichen physikalischen Adressen zu tun haben, sondern jeder Zugriff auf eine Speicheradresse verlangt praktisch, dass eine Umrechnung stattfindet. Und das muss im Prozessor passieren, damit es schnell genug ist. Wenn Sie sich vorstellen würden, Sie wollten sowas wie Paging ohne Hardwareunterstützung machen, dann müssten Sie praktisch jedes Mal sowas wie ein Interrupt auslösen durch jeden Speicherzugriff und dann müsste irgendwo in einem Interrupt-Händler die Berechnung der korrekten Adresse erfolgen. Das würde das System, keine Ahnung, um einen Faktor 100 langsamer machen. Also das geht nicht, das muss in der Hardware passieren. Okay, also deswegen nennen wir die Adressen, die das Programm verwendet, virtuelle Adressen. Und man spricht vom virtuellen Adressraum, um einfach diesen ganzen zusammenhängenden virtuellen Block von Speicher zu bezeichnen. Jetzt haben wir gesehen, dass wir es immer mit Seiten oder Seitenrahmen einer bestimmten Größe zu tun haben. In einem laufenden System ist diese Größe fix. Ja, manchmal ist es durch die CPU vorgegeben, dass es überhaupt nur eine Möglichkeit gibt, also egal was auf dem System läuft, es wird immer so sein. Einige CPUs erlauben unterschiedliche Größen für diese Seiten- und Seitenrahmen, die müssen dann aber beim Booten praktisch festgelegt werden. Also wenn das System startet, muss es sagen, so ist die Seitengröße und dann bleibt das für die ganze Laufzeit erhalten. Also Sie können nicht eine Situation haben, dass Sie zwei Programme laufen haben, das eine verwendet 1 Kilobyte große Seiten und das andere 2 Kilobyte große Seiten. Das geht nicht, ja, weil das Programm, das nicht zu entscheiden hat, das macht das Betriebssystem. Ja.
Ich habe noch gefragt, ist dann die Seitengröße gleich der Rahmengröße?
Ja. Ja, weil sie immer identisch sein. Das muss gleich sein, weil sie stecken ja die Seiten in die Rahmen rein. Wenn die Rahmen theoretisch größer wären, würde es funktionieren, dann würden sie aber den Rest nicht nutzen können. Und wenn sie kleiner wären, würde gar nichts gehen, weil dann eine Seite nicht in einen Rahmen reinpassen würde. Ja, und es würde ihnen nichts bringen. Sie könnten sich was ausdenken, wo die Rahmen irgendwie halb so groß sind wie die Seiten und eine Seite dann 2 Rahmen belegt. Aber damit hätten sie effektiv die Seiten in eine obere und untere Hälfte unterteilt und hätten damit eigentlich wieder 2 Seiten, ja, der kleineren Größe. Was man jetzt machen kann, ist, man kann eine virtuelle Adresse immer betrachten als zusammengesetzt aus einer Seitennummer und innerhalb der Seite einem Offset. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir jetzt diese 1 Kilobyte großen Seiten zum Beispiel hatten, dann hätte die erste Seite, die würde aus den virtuellen Adressen 0 bis 1023 bestehen. Ja? Und die nächste fängt dann bei 1024 an und besteht aber auch wieder aus 1024 Teilen. Und wenn ich mir das in einer Binärdarstellung angucke, dann heißt das, dass praktisch die rechten Bits in so einer Adresse, die nehmen irgendwie alle 1024 Möglichkeiten ein. Und hier links, wenn sich links irgendwas ändert, heißt das, ich bin in einer anderen Seite. Ja, weil ich dann über diese 1024er Grenze hinaus bin. Ich habe es jetzt hier mal in einem Beispiel für eine Seitengröße von 4 Kilobyte. Ja, 4 Kilobyte sind 2 hoch 12 Byte. Also in eine Seite passen dann 2 hoch 12 Bytes rein. Und ich kann natürlich innerhalb einer solchen Seite jede einzelne Adresse genau angeben, indem ich die richtigen 12 Bit hinschreibe. Ja, also die unteren 12 Bit, praktisch, die geben genau innerhalb einer Seite eine bestimmte Position an. Und die Seitennummer, die schreibe ich dann davor. Und daraus setze ich eine 32-bittige Adresse zusammen. Ja, das heißt, wenn ich eine virtuelle Adresse habe, die zum Beispiel in der ersten Seite, also in der Seite 0, liegt, dann hätte ich hier vorne überall Nullen stehen und hier irgendwas, was innerhalb der Seite ist. Also die absolute Adresse 17, ja, als virtuelle Adresse, die würde ja mit ganz vielen Nullen vorne anfangen und dann hinten irgendwo mal ein paar Einsen, um 17 auszudrücken. Das würde sich alles hier abspielen. Und dann wäre klar, innerhalb der Seite ist es auch die Position 17. Ja, und es muss die Seite 0 sein. Und wenn ich die Adresse jetzt umwandeln will in eine physikalische, dann kann ich hingehen und zu der Seitennummer den richtigen Rahmen finden. Der Rahmen hat auch so eine Form, als, die ich wieder als Bit-Kombination aufschreiben kann. Und dann hänge ich da den Offset wieder dran. Und dann mache ich praktisch aus der 17. Adresse in der Seite, mache ich die 17. Adresse in dem Rahmen. Ja, weil die sind genau aneinander zugeordnet. Die nullte Position entspricht der nullten, die erste der ersten und so weiter. Und das kriegen wir gleich auch nochmal in einer Grafik, wie diese Umwandlung mit dem Offset funktioniert.
Aber man kann jetzt sagen, der Offset ist der Inhalt, oder?
Nicht der Inhalt, der Offset gibt Ihnen alle Adressen an, die Sie innerhalb einer Seite ansprechen können.
Ja, aber wenn ich jetzt, wie in diesem Beispiel, 1996 Seitengröße habe, dann muss ich ja da 1096 Bit reinschreiben.
Bytes. 4096 Bytes können Sie in eine Seite reinschreiben. Und jedes dieser Bytes können Sie aber eine eigene Adresse ansteuern. Das oberste Byte hat die Adresse 0 und das letzte die 4095. Ja? Also ich mache es mal auf Papier. Wo ist jetzt der schwarze Stift? Gut, ich nehme mal einen neuen. Wenn wir es etwas einfacher machen und sagen, wir haben Seiten der Größe 4, ja, also nicht 4K, sondern 4, dann habe ich hier die Adressen 0, 1, 2, 3, das ist die erste Seite. Ja, dann 4, 5, 6, 7 ist die zweite Seite und 8, 9, 10, 11 ist die dritte Seite. Ja, das sind die absoluten Adressen. Insgesamt ist das hier die nullte Seite, also Seite Nummer 0. Das ist Seite 1, das ist Seite 2. Ja, das ist die Seitennummer. Jetzt habe ich meine Tabelle, die die Zuordnung macht. Und die Tabelle sagt, ja, Seite zu Rahmen. Seite 0 ist in Rahmen 4, Seite 1 ist in Rahmen 2 und Seite 2 ist in Rahmen 0, meinetwegen. Ja? Und dann habe ich meinen physikalischen Hauptspeicher. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Adresse hier, den Inhalt von der virtuellen Adresse 9 auslesen will, dann muss ich praktisch gucken, die 9, in welcher Seite ist das? Das ist in Seite 2. Dann gucke ich in die Tabelle, Seite 2 ist in Rahmen 0. Also bin ich hier in diesem Rahmen drin, wo die physikalischen, ja, das ist jetzt RAM, wo die physikalischen Adressen 0, 1, 2, 3 sind. Jetzt muss ich natürlich noch die richtige Position kriegen. Das heißt, die 9 hier, das ist ja die zweite Stelle da drin. Also wird das die hier werden. Ja? Und das funktioniert eben einfacher als man denkt. Man muss dann nicht abzählen oder sowas, sondern man stellt dann fest, dass jetzt diese absoluten Adressen hier, dass die, wenn man die als Bitmuster aufschreibt, als Binärzahl, dass man einfach dann in dem Fall die hinteren zwei Stellen verwenden kann als Offset. Weil diese Seite 9 ist ja praktisch sowas, 8 plus 4 plus 2 plus 1, so, ne? Und jetzt haben wir, in jeder Seite haben wir 4 Adressen drin. Das heißt also, Das sieht praktisch so aus. Ja, das da, das hintere ist der Offset und das da ist die Seitennummer und es kommt genau passend hin. Die Seitennummer ist binär 1,0, das ist die 2 und der Offset ist 0,1, das ist 1. Das heißt, ich muss von der zweiten Seite, die im Rahmen 0 steckt, also hier in dem Rahmen, muss ich die relative Adresse 1 nehmen. Ja, und dann wird der Wert, der hier drin steht, ausgelesen. Hier steht irgendein Byte drin. Da steht vielleicht 201 drin, als Inhalt im RAM.
So, ich habe jetzt nicht verstanden, warum Sie jetzt genau da den Offset gecuttet haben, also 0,1 Offset und dann...
Ich habe den gecuttet, weil, das werden wir dann gleich nochmal sehen auf einer anderen Folie, die Umrechnung von einer virtuellen Adresse in eine physikalische Adresse erfolgt so, dass man erstmal den Offset ignoriert und nur das da vorne anschaut, weil das da vorne ist die Seitennummer. Ja, weil wir haben einen linearen, zusammenhängenden virtuellen Speicher. Das ist einfach durchnummeriert. Das heißt, nach der Seite 0 kommt zwingend die Seite 1 und dann kommt die Seite 2 und so weiter. Und da bei diesem binären Zählen ja einfach jedes Mal die Stellen hier umspringen. Wenn ich hier auf der rechten Seite, also im Offset, alle vier möglichen Adressen durchlaufen habe, also 0001, 1011, dann schlägt es um und dann erhöht sich natürlich das, was hier links steht, um 1. Ja, wenn ich da weiterzähle. Wenn ich jetzt hier die nächste Adresse, das ist ja die virtuelle Adresse 9, wenn ich jetzt die nächste bilde, dann hat die da hinten 10 stehen. Das wäre die 10. Dann kommt die 11, die hat hinten die 11 stehen. Und dann bin ich am Ende der Seite angekommen. Die ist dann zu Ende. Ja, wenn ich dann eine Adresse weitergehe, also die 12 als Adresse haben will, dann springt es um. Hier hinten steht statt der 1,1 dann wieder eine 0,0. Und vorne ist es 1 weitergezählt worden. Also da habe ich dann die 1,1 stehen. Ja, und damit habe ich die Seitennummer 1 hochgezählt. Also das Adressieren funktioniert hier im virtuellen Speicher ganz einfach. Ich habe einfach fortlaufende Adressen.
Warum jetzt genau mit 2 Stellen und nicht mit 3?
Das war jetzt mit 2 Stellen, weil ich hier in diesem einfachen Beispiel Seiten der Größe 4 gemacht habe. Ja, ich wollte Ihnen etwas zeigen, was ich hinmalen kann. Wenn ich was mit 12 Nachkomma, also nicht Nachkommastellen, mit 12, also 2 hoch 12 Einträgen in einer Seite mache, das kann ich nicht mehr ordentlich hinmalen, sodass man was sieht. So kleine Seiten gibt es natürlich nicht. Ja, aber die Logik bleibt dieselbe. Wenn ich also, wie hier im Beispiel...
Also die Anzahl der Stellen des Offset ergibt sich aufgrund der Größe der Seite.
Ja. Genau. Ja. Also hier in dem Beispiel haben wir eben Seiten, die größer sind, die 4 Kilobyte groß sind. In so einer 4 Kilobyte Seite habe ich also 4096 separate Adressen, die ich einzeln ansteuern kann, oder 2 hoch 12. Das heißt, ich brauche 12 Bit, um innerhalb einer Seite eine Adresse auszuwählen. Ja. Und der Rest, alles was links davon steht, das gibt mir praktisch die Seitennummer. So, diese Seitentabelle, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die muss eben für jeden Prozess separat vorhanden sein. Und im Prinzip steht da diese Zuordnung drin. Ja, also zu jeder Seite steht, welcher Seitenrahmen die Seite gerade enthält. Und jetzt kann es aber vorkommen, dass eine Seite nicht im Speicher ist, weil sie zum Beispiel noch nie benutzt wurde und einfach noch kein Platz dafür im physikalischen RAM angelegt wurde oder weil wir nicht genug Platz haben und das Zeug ausgelagert wurde. Und deswegen kann da auch stehen, die Seite ist gar nicht im Speicher. Ja, das bedeutet dann, wenn man versucht, auf so eine Speicherstelle zuzugreifen, dann muss irgendwas passieren. Ja, das sehen wir dann noch, irgendwie muss dafür Platz geschaffen werden und die Seite praktisch angelegt werden. Und dann muss man auch die Seitentabelle aktualisieren. Also in die Seitentabelle reinschreiben, Achtung, es gibt jetzt eine neue Zuordnung, die Seite, die vorher noch gar nicht da war, die ist jetzt da und sie liegt im folgenden Rahmen. Und die CPU hat jetzt ein spezielles Register, das sogenannte Page-Table-Register, Seitentabellen-Register. Das enthält praktisch den Ort im Speicher, wo die Seitentabelle liegt. Na, weil das muss ja irgendwo gespeichert werden, die Zuordnung von Seite zu Rahmen. Das macht die Seitentabelle und ein Zeiger in diese Tabelle rein ist praktisch das PTR-Register. Das muss in der CPU vorhanden sein, weil die CPU ja selber diese Umrechnung von virtuellen Adressen in physikalische Adressen vornimmt. Ja, und es muss nicht aufwendig gerechnet werden, sondern man kann das Ganze als Index in die Tabelle verwenden und das sieht dann folgendermaßen aus.
Ja. Ganz kurz dann noch eine Frage dazu, weil jetzt, Sie haben mir vorher erzählt, dass da diese MMU dafür verantwortlich
ja.
ist. Und dass es eben die Hardware ist. Und jetzt haben Sie eben gesagt, das macht die CPU. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eher vielleicht auf dem RAM mit dazu gebaut ist, weil so verwaltet jetzt quasi eine Hardware ja eigentlich eine ganz andere und bestimmte über die oder kümmert sich drum.
Ja, also die MMU, die diese Umrechnung macht, die macht nichts anderes als das Umrechnen von virtuellen in physikalische Adressen. Das macht die CPU. Es ist nicht sinnvoll, dass der Speicher das selber macht. Warum ist das nicht sinnvoll? Weil der Speicher dann etwas darüber wissen müsste, wo die Seitentabelle liegt. Das können Sie natürlich machen. Die MMU muss nicht zwingend integraler Bestandteil der CPU sein. Sie könnten die auch als separaten, als Coprozessor oder sowas haben. Aber dann müssten Sie immer die Informationen über die gerade gültige Seitentabelle müssten Sie in diesen Coprozessor reinschreiben, weil der muss die kennen. Ja, Sie könnten das verlagern tatsächlich auf den Speicherbus, wenn der Speicherbus ist ja auch relativ intelligent, der erkennt zum Beispiel, wenn gleichzeitige Zugriffe irgendwie stattfinden und kann die in eine Reihenfolge bringen oder sowas. Also der Speicherbus könnte das auch machen, aber dann müssten Sie eben wieder den Anfang der Seitentabelle, dieses Seitentabellenregister, was jetzt in der CPU untergebracht ist, müssten Sie irgendwie in den Speicherbus reinschieben, also da die Intelligenz praktisch verstärken. Ja. Das Problem ist einfach folgendes. Jedes Mal, wenn Sie eine Instruktion ausführen wollen, das fängt ja schon damit an, dass die CPU einen sogenannten Program Counter hat. Da haben wir am Anfang mal, als wir über Register gesprochen haben, drüber geredet. Da steht praktisch drin, an welcher Adresse befindet sich der nächste Befehl. Und das Problem ist jetzt schon, das ist eine virtuelle Adresse. Das heißt, wenn Sie das Programm starten, das startet meinetwegen an Adresse 0, ja, dann steht im Program Counter, eine 0 drin und die CPU versucht jetzt den Befehl aus der Adresse 0 auszulesen. Aber diese Adresse 0 ist nicht die physikalische Adresse 0, sondern es ist die virtuelle in dem Programm. Das heißt, schon um die allererste Instruktion des Programms auszulesen, die dann ausgeführt werden soll, müssen Sie diese Adresse 0 übersetzen in eine physikalische Adresse. Nämlich die Position, wo Sie tatsächlich das Programm hingeladen haben in den Hauptspeicher. Und das ist dann irgendeine Adresse. Ja? Und das heißt, Sie müssen also jedes Mal, wenn Sie auf den Speicher zugreifen, diese Übersetzung machen. Deswegen ist es vernünftig, das möglichst nah an der CPU unterzubringen.
Weil es schneller geht.
Ja, also im Prinzip ist es, Sie können es irgendwo zwischen CPU und Speicher anordnen. Ja? Die CPU greift ja über Datenleitungen, Adresse und Datenleitungen auf den Speicherbus zu. Der direkt die Sachen aus dem Speicher kriegt. Und irgendwo in diesen Datenleitungen, ja, da müsste es ansonsten stecken.
Aber dann ist eigentlich immer wichtig, dass quasi der RAM von der CPU unterstützt wird, oder?
Ja, nicht das RAM. Sie müssen ja nicht zwingend mit Paging arbeiten. Wenn Sie einen Computer einschalten, ist Paging nicht aktiviert. Weil es am Anfang, wenn der Computer startet, gibt es noch keine Seitentabellen, wo sollen die herkommen? Also am Anfang nutzen Sie den praktisch so wie einen klassischen Computer. Wenn Sie eine Adresse angeben, dann entspricht es genau der Adresse im RAM. Das ist der Modus, in dem ein Computer startet. Und dann wird ein Betriebssystem geladen und eine der ersten Sachen, die das Betriebssystem macht, ist, dass es eine initiale Seitentabelle erzeugt und dann schaltet es das Paging an. Und ab dem Moment gibt es dann virtuelle Adressen, die irgendwie umgerechnet werden in physikalische. Ja. Also schauen wir uns an. Ist nicht alles klar? Also wie funktioniert das jetzt? Wir fangen an, in der CPU wird irgendeine Adresse verwendet. Zum Beispiel, indem eben einfach da ein Befehl ausgelesen werden soll, weil da halt die nächste Instruktion drin steht oder weil wir irgendeinen Ladebefehl gemacht haben, der Inhalte aus dem RAM auslesen soll. Virtuell Speicher aber. Ja. Diese Adresse besteht aus einer Seitennummer und einem Offset. Ja, das ist einfach zwingend. weil eben in eine Seite nur eine bestimmte Anzahl von Adressen reinpassen, ja, und danach fängt die nächste Seite an. Und das heißt, hier diese Adresse zerlegen in Offset und Seitennummer, da ist nichts zu berechnen. Ja, ich nehme einfach die hinteren Bits, dann habe ich den Offset, und ich nehme die vorderen Bits, das gibt mir die Seitennummer. Also da ist kein Rechenweg oder sowas erfordert. Da gucke ich einfach drauf. Ja, wenn ich das konkret sehe, so ein String, der aus Nullen und Einsen besteht, dann weiß ich einfach, hier mache ich einen Schnitt, der linke Teil ist die Seitennummer, der rechte Teil ist innerhalb der Seite der Offset. Ja. Und den Offset ignoriere ich erstmal. Ich nehme mir die Seitennummer und die nehme ich als Index in meine Seitentabelle. Ich muss also nicht in der Seitentabelle suchen oder sowas. Ich muss da nicht einmal die ganze Seitentabelle durchgehen und gucken, wo ist denn jetzt der Eintrag für Seite 19, sondern die sind ja sortiert in der Seitentabelle. Tatsächlich stehen da nur die Rahmennummern drin. Ich nehme mir einfach aus der Tabelle den 19. Eintrag. Damit das geht, muss ich nur wissen, wie groß ein Eintrag ist. Wenn ich annehme, dass so ein Eintrag nur ein Byte groß ist, dann springe ich einfach hier an die 19. Stelle innerhalb der Seitentabelle und nehme mir den Wert raus, der da drin steht. Ja? Damit kriege ich dann die Rahmennummer. Jetzt weiß ich also schon im physikalischen Speicher, weil ich den Rahmen identifiziert habe, wo ungefähr der Wert ist, den ich suche. Ja? Ich kenne den groben Rahmen. Und der Offset, der sagt mir ja jetzt innerhalb der Seite, welches von den 4000 Bytes oder so ich haben will. Und die Position ändert sich nicht, weil die Seite sitzt ja so, wie sie ist, im Rahmen drin. Ja, das heißt, wenn ich also aus der Seite den 27. Wert haben will, dann heißt es auch, wenn ich den Rahmen gefunden habe, nehme ich da auch den 27. Wert. Ich mache da nicht irgendeine Zufallspermutation innerhalb einer Seite. Da bleibt alles einheitlich. Das heißt, ich kann an die Rahmennummer jetzt einfach wieder hinten den Offset dran setzen. Und dadurch entsteht eine gültige physikalische Speicheradresse und die lese ich aus. Ja?
Was ist das P?
Also das P ist die Seitennummer, P wie Page. Ja, und F wie Frame und D wie weiß ich nicht. D wie Offset. Ja. Okay, das hat ein paar Konsequenzen, wenn ich immer so rechne. Unter anderem heißt es, dass jetzt jeder Speicherzugriff im Prinzip zwei Speicherzugriffe erzwingt. Weil ich kann nie direkt eine Adresse oder den Wert, der da steht, auslesen, sondern ich muss ja immer erst die Umrechnung machen. Das heißt, ich muss immer erst in die Seitentabelle gucken. Und die Seitentabelle steht auch im RAM. Ja, das heißt also, anstatt direkt hier irgendwo aus dem Hauptspeicher was auszulesen, muss ich den Umweg über die Seitentabelle machen und die sitzt auch irgendwo im physikalischen RAM. Und das ist ein zusätzlicher Zugriff. Ja, ich verdopple also, wenn es ungünstig läuft, verdopple ich damit die Anzahl der tatsächlichen physikalischen Speicherzugriffe. Das, was als Traffic zwischen CPU und Speicherbus hin und her geht, das wird verdoppelt. Und es kann jetzt passieren, dass eine Seite gar nicht im Speicher ist. Ja, dann kann ich das nicht auslesen aus dem Hauptspeicher, weil die Informationen sind einfach nicht da. In dem Fall wird ein Page Fault erzeugt. Das ist praktisch ein Fehler für die CPU. Das heißt, das gerade laufende Programm kann erstmal nicht weiterlaufen, weil es kann die Daten zunächst nicht kriegen. Ich muss dann im Betriebssystem, das ist im Prinzip wie ein normaler Interrupt, dann wird ein Interrupt-Händler für Page-Faults aufgerufen, der stellt fest, es hat den Versuch gegeben, auf irgendeine Seite zuzugreifen, die nicht im Speicher ist, und dann muss er die in den Speicher holen. Also das dauert dann eine Weile. Der wird dann anfordern, dass von der Platte, muss er erst gucken, wo liegt das, und dann wird er von der Platte den entsprechenden Block halt lesen und irgendwo in den Hauptspeicher schreiben, dann die Seitentabelle aktualisieren, und dann kann das Programm, was praktisch diesen Fault verursacht hat, kann dann fortgesetzt werden und nochmal versuchen zuzugreifen, und dann klappt es dann. Ja, gut, das gibt uns generell den Vorteil, dass wir einfach viel mehr Prozesse gleichzeitig laufen lassen können. Denn typischerweise ist es so, dass Sie, wenn Sie jetzt ein Programm haben, das zum Beispiel sagt, ich brauche ein halbes Gigabyte RAM, ja, dann wird es das nicht ständig nutzen. Also es wird nicht irgendwie zufällige Zugriffe machen, immer der Reihe nach, die diesen ganzen 1 Gigabyte oder halben Gigabyte Bereich abdecken, sondern es wird immer nur lokal begrenzt in bestimmten Teilen irgendwie arbeiten. Das heißt, es ist nicht nötig, dass permanent sämtliche Seiten eines Prozesses tatsächlich im Arbeitsspeicher liegen. Ja, es muss immer nur der Teil, der gerade benutzt wird, da sein und alles andere kann ausgelagert sein. Und damit können Sie zum einen viel mehr Programme gleichzeitig laufen lassen, ja, in einem Modell, was kein Paging könnte, wenn Sie 1 Gigabyte RAM haben und eines Ihrer Programme braucht 1/4 Gigabyte oder so, dann könnten Sie halt 4 solche Programme starten, die würden sich den Arbeitsspeicher teilen und dann wäre es vorbei, könnten Sie kein 5. Programm mehr starten. So können Sie zig oder hunderte Programme starten, die nominell auch alle 1/4 Gig brauchen, aber eben tatsächlich, wenn Sie aktiv sind, immer nur auf einem kleinen Teil davon arbeiten. Irgendwann ändert sich das dann mal, ja? Der Teil, auf dem Sie gerade arbeiten. Und dann erwischen Sie eine Seite, die gerade nicht im Speicher ist. Dann muss irgendeine andere Seite rausfliegen und die fehlende Seite wird nachgeladen und dann kann es weitergehen. Ja, aber es ist viel besser, als wenn Sie keinen virtuellen Speicher hätten und praktisch wirklich das physikalische RAM irgendwie direkt verteilen würden an die Prozesse. Und Sie können darüber auch ein Programm starten, das wieder nominell mehr Speicher braucht, als es tatsächlich gibt. Ja, Sie können zum Beispiel sagen, ich will mal ein komplettes DVD-Image, ja, so eine 4,6 Gigabyte große Datei, die will ich einfach mal in ein Array laden. Ich erzeuge ein Array of Character oder sowas, ja, Array of Characters, was 4,6 Gigabyte groß ist. Und dann will ich jede einzelne Position da drin eben über so eine Indexnummer ansprechen können, ja, um irgendwas zu manipulieren in dieser Image-Datei. Und sowas können Sie machen, auch wenn Sie nur 1 Gigabyte RAM haben. Ja, weil Sie können formal einen größeren Speicherbereich als virtuellen Speicherbereich dem Prozess geben und damit können Sie wirklich sagen, ich lese die komplette Datei in den Hauptspeicher ein. Das wird natürlich nicht wirklich gemacht, sondern erst in dem Moment, wo Sie eine bestimmte Stelle in diesem virtuellen Speicher ansprechen, wo Sie die zum ersten Mal ansprechen, dann merkt er eben, hoppla, das ist gar nicht da und lädt es in dem Moment dann in den Speicher, aktualisiert diese Zuordnung und dann können Sie damit arbeiten. Das ist ein Seitenfehler, genau. Ein Page-Fault-Seitenfehler ist das, was dann passiert, wenn Sie auf eine Seite zugreifen, die aktuell nicht im Speicher ist. Ja, egal, ob Sie da lesen oder schreiben wollen, wenn die nicht da ist, dann kriegen Sie diese Fehlermeldung. Weil die Adressumsetzung nicht funktionieren kann. Sie können nicht zu der virtuellen Adresse die physikalische berechnen, weil es einfach keine gibt. Weil der Block nicht im Speicher steht. Ja, das Nachladen sieht so aus, also Sie sagen, gib mir den Inhalt von Adresse X, dann fängt er an, guckt in die Seitentabelle, findet also, hat schon rausgefunden, welche Seite ist das, in der Seitentabelle steht, das Ding ist nicht da. Dann wird ein Page-Fault ausgelöst, das heißt erstmal, das Programm, was gerade läuft, wird blockiert, wie bei einer I/O-Anfrage, kann nicht weiterarbeiten, weil es kann nicht direkt diesen Inhalt zurückkriegen. Das heißt, jetzt wird in der Zwischenzeit, dann werden andere Prozesse laufen. Es wird aber an der Stelle nachgeguckt, es gibt irgendwo eine andere Verwaltungsliste, da steht drin, wo die Seite auf der Platte ist. Ja, also in der Regel, wenn Sie jetzt unter Windows eine Auslagerungsdatei haben, dann steht da eine Blocknummer innerhalb dieser Datei und dann wird praktisch der Auftrag gestellt, liest den Block aus der Auslagerungsdatei und schreibt den in den Arbeitsspeicher. Ja, das dauert aber eine Weile, weil dieser Zugriff auf die Platte, der ist sehr langsam. Irgendwann kehrt er zurück. Wenn der zurückkehrt, löst er einen Interrupt aus, genauso wie bei normalen I/O-Anfragen. Dann wird wieder die Speicherverwaltung aktiviert, gleich. Die stellt fest, okay, die Inhalte für die vorhin angeforderte Seite, die sind jetzt da. Dann wird irgendwo im Hauptspeicher Platz geschaffen, falls keiner frei ist. Ja, das ist dann ein weiteres Problem, sogenannte Seitenverdrängung. Es muss irgendwas anderes rausgeschmissen werden. Jedenfalls, wenn der freie Platz gefunden ist, dann wird das Gelesene da reingeschrieben, dann wird die Seitentabelle aktualisiert. Ja, da steht jetzt die neue Zuordnung drin, wo vorher stand, Seite X habe ich nicht, steht jetzt drin, Seite X liegt im Rahmen Y. Und dann wird der Prozess, der ursprünglich da lesen wollte, der wird dann fortgesetzt, ja, und muss seinen letzten Befehl nochmal machen. Nämlich den Zugriff auf den Speicher und wenn er dann das nächste Mal drankommt durch den Scheduler, dann kann er endlich das lesen und kriegt dann den Wert. Das
mehrmals gefordert wird, oder?
Also Buffered Caches ist nicht für die Paging-Inhalte, sondern da geht es um Dateiinhalte. Ja, also ein Cache bezieht sich immer darauf, dass Sie irgendwas aus einer Datei im RAM zwischenspeichern. Das ist das, was ich vorhin meinte, da sind zwei Dinge, die gegeneinander arbeiten. Das ist dann einfach, wenn es wieder eingelagert wurde, ist es einfach im physikalischen RAM drin. Ja. Das ist das, was Working Set bei manchen Systemen genannt wird, auch wenn Sie so eine Übersicht sehen. Gut. Ja, also das heißt, das normale Prozedere ist, dass man immer nur einen Teil des tatsächlich ja, verwendeten Speichers eines Prozesses wirklich im Hauptspeicher hält. Und gut, hier ist jetzt nochmal das beschrieben, was ich gerade erzählt habe. Das erzähle ich jetzt kein zweites Mal. Ja, das ist das Prozedere um so einen Seiten... Sie können es ja nochmal schnell lesen, während ich dann schon langsam auf die nächste Folie umschalte. Es gibt jetzt ein Problem, was da auftreten kann, das nennt sich Thrashing. Da finden Sie nicht, weil ich das rausgeschmissen habe aus den Folien. Finden Sie also nichts mehr dazu. Thrashing würde bedeuten, wenn man es irgendwie hinkriegt als Szenario, dass ständig ein- und ausgelagert wird. Das können Sie zum Beispiel machen, wenn Sie brauchen nur einen Prozess dafür, der einen virtuellen Speicher hat, der so groß oder größer als der physikalische Speicher ist. Ja, und dann macht Ihr Programm Folgendes, das berechnet über eine Zufallsfunktion eine Speicheradresse und liest den Wert aus. Ja, wenn Sie das machen, dann haben Sie praktisch so völlig wahlfreie Zugriffe auf den gesamten virtuellen Speicher. Das führt garantiert dazu, dass jede zweite oder dritte Zugriff auf eine Seite erfolgt, die gerade nicht da ist. Die muss dann reingeholt werden. Wenn Sie das eine Weile gemacht haben, dann haben Sie den gesamten echten Speicher, das gesamte RAM voll mit Seiten, die zu diesem Prozess gehören. Aber dann ist es immer noch nicht gut. Dann geht es halt weiter und Sie fordern schon wieder Seiten an, die es nicht gibt. Und dann muss jedes Mal für eine Seite, die Sie von der Platte holen, vorher eine andere Seite auf die Platte geschrieben werden. Ja, das heißt, Sie kriegen dann nicht nur Lesevorgänge von der Platte, sondern zusätzlich auch noch Schreibvorgänge, weil Sie jedes Mal vorher Inhalt sichern müssen. Also Sie lagern aus und lagern wieder ein. Und der nächste Befehl greift schon wieder auf eine Seite zu, die Sie nicht haben. Ja, das heißt, man kann, also wenn man das hervorrufen will, ist es ganz leicht, ein Programm zu schreiben, was Thrashing erzeugt. Das Verhalten sieht dann so aus, dass Sie das System nicht mehr benutzen können, weil es permanent swappt. Ja, also man so landläufig sagt man swappen zu dieser Vorgehensweise, wo eben Daten ein- und ausgelagert werden. Eigentlich müsste man sagen, es paged, ja, weil es das Paging-Verfahren ist. Swapping ist vom echten Wortsinn her was anderes. Swapping bedeutet den gesamten Speicher eines Prozesses auf Platte auslagern. Das ist ausswappen praktisch. Und wieder rein swappen wäre den gesamten Speicher wieder zurück ins RAM holen. Das ist ein älteres Verfahren, was es vor Paging schon gab. Jetzt gibt es aber eine Sache, die uns rettet und in der Regel, also bei normaler Software, dafür sorgt, dass es kein Thrashing gibt. Und das ist das sogenannte Lokalitätsprinzip. Lokalitätsprinzip sagt, wenn wir einmal angefangen haben, in der Seite irgendwas zu lesen oder zu schreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir uns da noch eine Weile aufhalten werden. Dass also die folgenden Speicherzugriffe in derselben Seite liegen. Ja, wenn Sie Software anschauen, ganz häufig hat man irgendwelche Schleifen. Die iterieren über irgendein Array und arbeiten sich da sequenziell durch. Gucken da kurz rein, machen eine Fallunterscheidung, ändern irgendwas oder auch nicht. Jedenfalls, wenn Sie sich das vorstellen, dass Sie so ein Array haben, wenn das angelegt wird, wird es natürlich als mit virtuellen Adressen, die am Stück sind, erzeugt. Ja, damit Sie leicht rechnen können, wie Sie das n-te Element von so einem Array bekommen. Und das heißt also, das fängt zum Beispiel am Anfang einer Seite an und dann passen vielleicht 1000 Elemente von dem Array passen in eine einzige Seite. Das 1001. oder das 1025. Ja, passt dann nicht mehr rein, das ist dann in der nächsten Seite. Aber wenn Sie jetzt eine Schleife darüber machen, dann würden Sie anfangen mit dem ersten und das heißt, dass die nächsten 1000 Zugriffe alle auf dieselbe Seite zugreifen. Ja, also nur der erste Zugriff führt dazu, dass, falls die Seite noch nicht vorhanden war, dass sie reingeholt wird. Und dann alle weiteren Zugriffe sind dann gut. ja, weil sie die Seite ja haben. Und erst wenn sie praktisch die die Seitengrenze erreichen und in die nächste Seite reingehen, dann kann es wieder sein, dass die Seite fehlt. Da muss sie wieder nachgeladen werden. Aber dann haben sie wieder längere Sequenz von Zugriffen, die alle passen. Und ein Großteil der Software ist so geschrieben. Auch wenn ihre Programme jetzt nicht nur aus Vorschleifen bestehen, mit denen sie sich durch ein Array durcharbeiten, sondern irgendwie anders aufgebaut sind, hat man trotzdem häufig den Effekt, dass eben dieses Lokalitätsprinzip gilt und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie auf eine Seite nochmal zugreifen, wenn sie die gerade erst benutzt haben. Ja? Wenn sie Software haben, die überhaupt nicht so arbeitet, sondern irgendwie zufällig auf irgendwas zugreift, dann kann es halt zu diesem Thrashing kommen, aber dann ist auch die Frage, ob das eine vernünftige Anwendung überhaupt ist, wo es kein Muster in den Zugriffen gibt.
Klasse XY in der Klasse, wo dann einfach sämtliche andere Klassen, die irgendwo in der Bibliothek vorhanden sind. Also das ist ja jetzt dann überhaupt nicht so dieser sequentielle Ansatz, sondern da geht man ja tatsächlich her und sagt, gleich holen wir jetzt ein Objekt, lad es halt in den Speicher. Also das ist, denke ich, da schon eher dann wieder. Also weil das klingt jetzt so, theoretisch, ich habe eine Funktion, in der arbeite ich jetzt, schaue ich, dass ich halt meinen ganzen Code in diese Funktion bekomme, um eben dieses Paging oder dieses Flashing zu vermeiden, anstatt zu sagen, okay gut, ich lage jetzt die Funktion aus in andere Module, die dann, wo die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass die halt in der jeweiligen Page nicht vorhanden sind, weil sie halt nachgeladen werden mussten. Also man ist jetzt.
Sie meinen jetzt gegenüber dem vom Anfang mit dem
ja, jetzt so halt allgemein
mit diesem Overlay-Programmierung vom Anfang, oder was meinen Sie?
Nee, so ganz generell, also dass wenn man sagt, man benutzt Paging und dann Ihr Beispiel so mit dieser Iteration über ein Array, das ist noch naheliegend, weil es ja in demselben Codeblock ist, aber wenn ich jetzt in dem Codeblock meinetwegen eine mathematische Berechnung hätte. Ja. Dann sage ich, okay, einfach um da das Programm zu strukturieren, lagere ich die mathematische Berechnung in mein Modul Mess irgendwo in der Lib.
Ja.
Dann heißt das, dass bei dem Aufruf von dieser mathematischen Funktion ich ja die Lib laden muss. Und da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Lib einfach nicht mehr auf derselben Page ist, höher, als wenn ich das direkt...
Okay, ja, also das würde gelten, wenn ein Prozess genau eine Seite tatsächlich im RAM nur haben dürfte. Ja? So, Sie können sich sowas vorstellen, dass Sie mit enormen Seitengrößen arbeiten und dann kriegt jeder Prozess immer nur eine Seite, die wirklich gerade einen Rahmen hat und sobald er die verlässt, muss praktisch ein- und ausgelagert werden. Aber so ist es natürlich nicht. Sie haben natürlich einige hundert Seiten, die Sie einem Prozess wirklich im RAM zur Verfügung stellen und damit ist abgedeckt, dass sie durchaus an verschiedenen Stellen sein können, aber das sind dieselben. Das heißt, wenn Sie jetzt in Ihrem Modul mehrere Berechnungen machen und die benutzen diese Mathebibliothek, die Sie verwenden, dann liegt die Mathebibliothek vielleicht woanders in anderen Seiten, aber Sie springen dann immer zwischen dem normalen Code und dieser Mathebibliothek hin und her, weil Sie der Reihe nach verschiedene Funktionen aus der Mathebibliothek aufrufen und dann haben Sie wieder dieses Verhalten.
Ja, war jetzt auch nur überspitzt.
Ja. Ja, also es ist einfach so, wenn, wenn das Lokalitätsprinzip nicht für die meiste Software gelten würde, dann würde Paging nicht gut funktionieren. Also wenn Sie wirklich Software konstruieren, die eben nicht irgendwie strukturiert auf die Seiten zugreift, sondern nach einem scheinbar willkürlichen oder zufälligen System, dann kriegen Sie genau dieses Thrashing-Problem und können eigentlich mit dem System nichts mehr anfangen. Ja? Sie können auch Software, die Sie haben, analysieren darauf, welche Zugriffe stattfinden und werden dann sehen, dass sich immer irgendwelche Muster abspielen. Sie kriegen schon alleine dadurch Muster rein, dass ein Großteil des Programms selber sequenziell abgearbeitet wird. Sie haben zwar 1000 Fallunterscheidungen und Sprünge in Software drin, aber die meiste Zeit arbeitet ein Programm sequenziell. Das heißt, es wird Befehl nach Befehl ausgeführt und diese Befehle stehen alle immer in derselben Seite. Sie haben praktisch nur dann einen Seitenwechsel, wenn Sie wirklich einen Sprung machen, ja, mit einem Jump-Befehl zu einer anderen Speicheradresse. Und das passiert seltener, als dass normale Befehle ausgeführt werden. Schon alleine dadurch haben Sie für die Programmausführung diese Lokalität und der Zugriff auf Daten ist typischerweise auch so. Auch wenn Sie mit Objekten und so weiter rumhantieren, es wird ja Speicher dafür reserviert und der liegt immer dicht an dicht. Ja, wenn Sie jetzt nicht gerade riesige Mengen an Speicher reservieren und darauf irgendwie wahlfrei zugreifen, sondern überschaubare Menge haben, dann passt das Ganze, was Sie an Variablen erzeugt haben, vielleicht in 20, 30 Seiten oder sowas rein. Ja, das sind dann, keine Ahnung, 30, 40 Kilobyte oder sowas. Und solange Sie in denen immer nur rumarbeiten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die alle im Arbeitsspeicher sind und Sie da keine Probleme kriegen. Gut, ein bisschen müssen wir noch weitermachen. Also ich werde dann wohl auch den Rest, weil wir einfach diesen Teil zum Paging, den müssen wir schon noch bearbeiten. Das werde ich dann noch in die Zusammenfassungsveranstaltung nächste Woche mit reinpacken müssen. Wir müssen es einfach noch durcharbeiten. Das ist zu wichtig, als dass wir jetzt einfach sagen könnten, das reicht an Speicherverwaltung. Ich hatte vorhin gesagt, dass sich in der Regel jetzt jeder Speicherzugriff verdoppelt, ja, weil wir immer erst einmal in die Seitentabelle reinschauen müssen, die selber wieder im Speicher liegt. Und das wäre ein Preis, der zu hoch wäre, weil Speicherzugriffe im Vergleich zu CPU-Instruktionen sehr teuer sind. Also die dauern einfach relativ lang. Und deswegen verwaltet man oder hat man einen speziellen Cache, der auch wieder in der CPU untergebracht ist. Und das ist der Translation Lookaside Buffer oder TLB. Und der merkt sich praktisch für die zuletzt verwendeten Seiten eine Zuordnung von Seite zu Rahmennummer. Ja, das heißt, wenn jetzt eine Adressübersetzung ausgeführt wird, dann würden wir normalerweise halt zu dieser Seitennummer P, würden wir in die Seitentabelle gucken und die Rahmennummer raussuchen. Und das wäre ein Speicherzugriff. Den versuchen wir auch, wir initiieren den, aber gleichzeitig gucken wir in diesen TLB, der ein super schneller sogenannter assoziativer Cache ist. Assoziativer Cache heißt, das Ding ist als Tabelle aufgebaut. Hier stehen verschiedene Seitennummern drin. Das ist jetzt nicht mehr durchnummeriert, weil der Cache ist natürlich kleiner als eine komplette Seitentabelle. So viel passt da nicht rein. Ja, da kann ich nicht ein paar tausend Übersetzungen reinschreiben, sondern nur die zuletzt benutzten. Also kann ich hier nicht einfach über einen Index reinspringen und sagen, gib mir hier den Peten-Eintrag. So funktioniert es nicht, sondern die muss ich wirklich im Prinzip durchsuchen. Aber als assoziativer Speicher ist das Ding so aufgebaut, dass ich es nicht in einer Schleife von oben nach unten abarbeiten muss und dann jeweils vergleichen, bist du P, dann gib mir den rechten Wert, nein, bist du P und so weiter, sondern ich lege an diesen Cache-Speicher praktisch über die Datenleitung des P an und wenn das da drin vorkommt, kriege ich sofort die zugehörige Rahmennummer raus, ohne Verzögerung. Wenn es nicht vorkommt, kriege ich sofort eine Fehlermeldung raus. Ja, das nennt man einen assoziativen Cache, der erlaubt eben, es gibt immer so Schlüsselwert, ne? So ein assoziativer Cache generell ist wie ein Dictionary in Python, ich weiß nicht, wie es in Java heißt, also etwas, wo man praktisch einen Schlüsselwert angeben kann und kriegt ein Ergebnis, wenn es vorhanden ist. Und bei diesen Speicherbausteinen ist es eben sofortig, ja? Es ist ohne Verzögerung und es hängt nicht davon ab, ob der Wert ganz oben oder ganz unten steht. Also da kriege ich sofort eine Antwort und damit, wenn das Ding in diesem TLB drin ist, spare ich mir den zweiten Speicherzugriff. Der findet dann nicht statt, weil ich praktisch ohne Verzögerung die Rahmennummer habe, hänge hinten den Offset dran und habe die physikalische Speicheradresse. Und auch hier ist es wieder dieses Lokalitätsprinzip, das mir also verspricht, Seiten, die ich vor kurzem benutzt habe, die also in dem Cache drinstehen, die werde ich wahrscheinlich wiederverwenden. Ja, und das ist so gut, dass man Trefferquoten von 80-98% hat, selbst wenn dieser TLB, dieser Cache, wenn der sehr klein ist. Ja, wenn es also gefunden wird im TLB, dann kann ich mir den extra Zugriff auf die Seitentabelle kann ich mir sparen. Wenn es nicht drin ist, muss ich halt den normalen Weg gehen und muss in der Seitentabelle nachgucken. Und es ist halt wichtig, dass möglichst häufig ich einen Treffer habe und nicht nachgucken muss. Ja, weil wenn ich den TLB zum Beispiel nicht habe, dann hätte ich eine echte Verdopplung. der Zugriffe aufs RAM und das würde das ganze System schon deutlich langsamer machen. Und die nächste Folie zeigt jetzt mal ein Bild, was diese Lokalität ausdrückt. Was Sie hier sehen können, das ist etwas, also das ist ein Buch von 1972, also es ist ziemlich alt. Und Sie sehen hier auf der Y-Achse praktisch abgetragen die Ausführungszeit und hier sehen Sie Seitennummern, ja, von 18 bis 34 irgendwie. Das heißt also, hier fängt die Seite 32 an, besteht dann aus mehreren Adressen, dann fängt die Seite 33 an und so weiter. Ja, und was Sie sehen können, ist das Zugriffspattern von einem System mit mehreren Anwendungen. Und Sie sehen, das hat alles immer solche Blöcke. Hier. Ja, und die Dinge leben dann zum Beispiel, wenn man das hier anschaut, die leben hier in zwei Seiten. Das heißt, wenn diese beiden Seiten im Speicher sind, kommen diese ganzen Zugriffe kommen immer direkt in eine Seite, die halt schon vorhanden ist. Und hier kann man zum Beispiel, hier sieht man so Treppenstufen. So eine Treppenstufe ist so eine klassische Vorschleife. Ja, während die Zeit voranschreitet, zählt mein Index praktisch hoch und ich greife auf Elemente im Array zu, die weiter hinten sind. Hier kann man auch sehen, die Treppe, die geht aus der Seite raus. Weil natürlich, wenn eine Seite zu Ende ist, kommt dahinter halt die nächste. Ja, also insofern brauche ich hier, obwohl das überwiegend in diesen drei Seiten hier lebt, brauche ich auch noch die vierte dazu. Ja, auch wenn hier nur so ein kleines Fitzelchen an Speicher verwendet wird.
Wenn der Vorschleife so aussieht, dann müsste eine Rekursion eigentlich immer wieder eine rekursive Aufruf auf die gleiche Seite sein, oder? Nur mit anderen
Links. Wenn es jetzt nur ums Auslesen des Programmcodes geht, dann würden Sie immer wieder dasselbe abrufen, ja. Ja. Die Vorschleife sind natürlich zwei Sachen. Was ich meine mit dieser Treppenstufe, das sind die Daten. Gleichzeitig ist die Vorschleife natürlich etwas, was am Ende der Vorschleife immer wieder an den Anfang der Schleife springt. Das sind jetzt die Adressen des Codes. Da habe ich dasselbe wie in der, was Sie meinen mit der Rekursion, da lese ich immer nur 5, 6 Adressen aus und springe wieder zum Anfang und dann fängt es wieder von vorne an. Ja, das haben Sie bei der Vorschleife für den Code. Für die Daten heißt es, dass Sie sich immer weiter durch die Daten bewegen und deswegen entsteht so eine Treppenstufe.
Also bei einer Rekursion hätte ich bei einer Abbruchbedingung dann das Auftreten einer Treppenstufe. Ja, weil wenn ich die Abbruchbedingung habe, dann löse ich meine Rekursion auf und arbeite wirklich mit Daten.
Ja, gut, Sie können was vor der Rekursion oder nach der Rekursion machen. Das ist jetzt, wie Sie Ihre Rekursion aufbauen. Okay, an der Stelle würde ich sagen, brechen wir ab, machen wir nächstes Mal weiter. Ich schaue kurz, Sie können die Aufgabe zwar noch nicht bearbeiten. Also das müssen wir dann, also wir hatten es leider noch nicht, das, was Sie dafür brauchen. Also das dann auch nächstes Mal. Danke.